Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, den es jetzt tatsächlich auch auf YouTube gibt. Hallo YouTube!
Hi!
Wir sind hier, mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht allein. Der gute Pascal ist mit dabei.
Hallo, hallo.
Der gute Markus ist mit dabei.
Hi, ja, uns kennt YouTube ja noch nicht.
Ich
kennt YouTube
schon. Wer
mich kennt YouTube sehr wohl schon.
Sehr wohl?
YouTube kennt ihn wegen Die Ringe der Macht.
So.
Ja, gut. Livestream.
Entschuldige, Markus.
Alle vergessen.
Bleiben wir bei der Wahrheit.
Aber alle, die den Podcast schon kennen, wissen, dass hier ist eigentlich eine gefährliche Konstellation. Hochexplosiv.
Die gefährlichen drei nennt man uns auch.
Genau, weil hier sitzt PMS. Ich finde es immer noch geil, dass wir das nie gerafft haben.
Ich finde es gerade erstaunlich, wie schnell du das gezeigt hast. Ich hätte es niemals gerade so...
Du weißt schon, wie wir heißen, oder?
Ja, naja, bei dir bin ich mir manchmal nicht so sicher.
Aber selbst wenn du ihn Patrick nennst, was du, dann haut es auch noch hin. Also, aber heute sind wir ohne Schuss unterwegs. Leider kommt aber auch.
Außer, dass Pascal immer irgendwie einen Schuss hat.
Hat Schuss nicht gehört.
Ja. Crazy. Wir wollen aber heute nicht, doch, wir reden auch über Schießen. Wir reden über den Predator. Wir reden über Predator Badlands. Bevor wir das tun, hier noch kurz der Hinweis. Diese Ausgabe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, reden wir über den Predator. Den Predator. Seit 1987 gibt es das glorreiche Tierchen, das Jagd auf Mensch und Tier macht.
Ich rechne gerade schon die ganze Zeit. Das sind fast 40 Jahre, glaube ich.
Mehr. Ich habe nicht nachgerechnet.
Nicht mehr. Lange.
Eine lange Zeit. Ende der 80er Jahre. Das ist sehr, sehr weit in der Vergangenheit. Und wie üblich bei so Franchisen mit mehr als drei Filmen kommt jetzt von mir die obligatorische Frage: Wie steht ihr denn zum Predator und zum Predator-Franchise?
Nice.
Sehr gut.
Nein,
vielen
also,
Dank, Markus. Pascal, was sagst du?
Nee, tatsächlich zum Franchise gar nicht so krass. Also da bin ich jetzt nicht der große Anhänger. Da war ich eher immer mehr bei Alien, weil da ein bisschen mehr Hit als bei Predator war, fand ich. Also Alien hatte auch einige Stinker, aber da hat mir schon mehr Spaß gemacht. Bei Predator fängt es eigentlich schon beim zweiten Teil an, wo ich so denke, also der erste ist Hammer, funktioniert auch immer noch super. Ich gucke mir den immer noch gerne an, ist super unterhaltsam. Ich mag sowieso immer so Movie-Potpourri, wenn so halt Genres zusammengeworfen werden. Du hast halt diese harten Männer auf Mission im Dschungel, diese harten Soldaten und dann kommt halt diese...
rasieren ohne Wasser oder Rasierschaum.
Das ist so schön drüber und so geil. Und dann ist aber auch die Action cool, die Figuren sind halt geil. Arnie in seiner Hochphase einfach super. Im zweiten Teil hast du halt schon... Ist eine ganz coole Idee, das in eine Stadt zu packen. Fand ich eigentlich immer ganz nice.
Der Großstadtdschungel kommt.
Ja, aber Danny Glover ist eben kein, so sehr ich ihn an sich auch mag, ist eben kein Arnie und so die Ideen sind auch nicht die geilsten. Also da war ich nie so großer Fan von.
Ich muss sagen, der ist bei mir so ein bisschen wieder gewachsen. Also früher mochte ich den auch nicht so sehr.
Ja.
Ich finde so die Grundideen, die der so mitbringt, sind schon eigentlich ganz nice. Klar, so ein paar Sachen hätte ich mir auch irgendwie intensiver gewünscht, so, weil so auch gerade so dieses Setting, so ist es jetzt eigentlich schon Sci-Fi LA oder doch irgendwie einfach nur normales LA und dieses ganze Thema, dass das ja eigentlich wie so ein Serienkiller-Thriller daherkommt, das hat schon auch irgendwie was.
Deswegen meinte ich so, das Setting ist noch am ehesten das, was mich da... Was
jetzt
mich
lass
da,
du mal Pascal auch reinwerfen.
Ich wollte aber
gucken. Boah,
schrei nicht so, ja.
Bei YouTube ist alles lauter, Pascal.
Entschuldigung, nee,
ich wollte noch einen super schnellen Abriss von dem ganzen Franchise machen.
Wir machen das immer im Wechsel.
Sorry.
Wir sind ja Bros hier.
Ja, genau. Dann mach das mal.
Genau, ich würde zustimmen, der erste Predator ist ein Meisterwerk und funktioniert auch nach dem 100. Mal noch sehr, sehr gut.
Ja,
ich finde auch, der zweite ist sehr, sehr gut als Genrefilm. Er ist natürlich lange nicht so gut wie der erste Teil. Dafür ist der erste Teil einfach zu grandios in dieser Mischung aus Genres. Dann auch dieser Vietnam-Subtext, der da mitschwingt. Dann das erste Mal halt gegen den Predator und Arnie ist halt einfach Arnie. Das macht's immer besser.
Ja.
Ich mag aber diese fiebrige Atmosphäre vom zweiten Teil, dieses unfassbar heiße Los Angeles. Ist es Los Angeles?
Ich glaube, es ist L.A. Ja.
Geprägt von den Unruhen. Das heißt, in dieser Stadt ist eigentlich gerade ein Krieg und dann kommt einfach dieses Alien noch dazu. Ja. Ich mag den schon sehr gerne und das Ende finde ich auch super.
Das Ende ist toll. Ist schon geil.
Ja, das ist cool. Genau.
Ich glaube, man kann die Predator-Reihe auch immer gut irgendwie so einteilen in Abschnitte. Also der erste und der zweite Teil und dann kam dann
Predators auf diesem Trainingsplaneten.
Große Pause, oder?
Sehr große Pause. Warte, nur deswegen habe ich den Laptop
jetzt. Jetzt sehen aber alle, dass du das nur abliest.
Predator 2, 1990. Und dann, das kann Markus jetzt wahrscheinlich leichter rechnen, 1990, Predator 2, 2010.
Ja. Sind mindestens Predators, 35 Jahre.
Mindestens 50 Jahre. Ja. Nimrod Andal liefert uns dann, wer war denn da alles drin? Adrian Brody und
Topher Grace,
Lawrence Fishburne,
Danny Trejo
und.
Und ein cooler Typ, der diesen Yakuza gespielt hat. Das fand ich die geilste Sequenz, wenn dieser Yakuza da auf diesem Feld mit seinem Katana in der Hand gegen den Predator kämpft. Das war wirklich, wie ich gedacht, jawohl, sowas sehe ich sehen.
Davon hat sich ja der Dan dann auch nochmal inspirieren lassen, aber da kommen wir gleich zu.
Noch. Genau.
Den mochte ich auch tatsächlich. Mhm. Ich fand, das war so ein Science-Fiction-Fantasy-Kino, ganz runtergebrochen, einfach nur auf den Unterhaltungsfaktor, war, glaube ich, sogar auch FSK 18, da ging, glaube ich, sogar ein bisschen was.
Da ging ordentlich was.
Was den Gore angeht.
Aber der hat auch wirklich Spaß gemacht.
Genau, und der hat halt auch diese Predator-Hunde und sowas alles, der hat halt einfach ein paar Ideen. Ich meine, der ist... sicherlich leidet er auch so ein bisschen darunter, dass er so viele Figuren hat und wie er sich dazu entscheidet, den Bösewicht dann halt auch zu revealen. Das ist am Ende dann so, naja, okay. Aber ich mag den, der ist sympathisch.
Ja, er ist so ein bisschen Guilty Pleasure fast, würde ich sagen. Also ich hatte auch mit dem Spaß, er lässt aber nach hinten wirklich nach. Adrian Brody als Actionheld ist auch schon so ein bisschen, aber diese
ganz komische Phase,
das war
oder?
Krass, ne? Ja. Ich glaube, wo hatten wir denn das letzte Mal über Adrian? Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Dass er ja irgendwie eigentlich so dieser Charakterdarsteller, was war denn sein letzter Film jetzt hier, wo war?
Brutalist?
Ja, ich glaube irgendwie bei so.
Und, genau, da haben wir so ein bisschen die Karriere nochmal.
Und dass er ja dann zwischenzeitlich echt versucht hat, einen so, ich mache jetzt mal nicht Oscar-Filme, ich mache jetzt Action-Filme.
Mach jetzt Predators.
Das ist auch wirklich, also wenn du das so siehst, so aus der Pianist, wo er so eine der eindrücklichsten Performances aller Zeiten liefert und dann irgendwann ist er so bei King Kong und dann Predators und dann auf einmal war die Karriere ja so ganz komisch, halb vorbei.
Stimmt, ja.
Ne, das war,
jetzt hat er wieder die Kurve offen.
Jetzt hat er wieder einen Oscar.
Ja. Jetzt geht es wieder von vorne los.
Das heißt, jetzt kommt King Kong 2,
Predator
2.
Vielleicht ist das auch sein Plan.
Aber der macht schon auch, Spaß. Wie gesagt, 2 und Predators, das sind noch so, die kann man sich auch immer noch gut angucken. Die sind schon unterhaltsam.
Das stimmt.
Ja.
Dann kommen wir 8 Jahre später, 2018, zu unserer aller Lieblingsfilm. Unter der Regie von Shane Black, der ja noch das Drehbuch für den ersten Film geschrieben
hat. Und mitgespielt
hat
auch.
Und da auch wundervoll mitgespielt. Und ich muss immer noch sagen, das Sitcom-Ende vom ersten Teil, wenn so die Namen eingeblendet werden, auch großartig.
Aber hat er nicht im ersten nur mitgespielt? Er hat auch nicht
das Drehbuch hat er nicht geschrieben.
War nicht, aber auch.
Nee, ich glaube, er hat nur mitgespielt.
Das war ja das Erstaunliche.
Okay, na gut, egal. Also Shane Black taucht auf jeden Fall wieder auf.
Ja.
Macht jetzt hier Dinge. mit dem Predator.
Predator Upgrade.
Dinge, die sehr, sehr wehtun. Mhm. Also ich weiß, da draußen gibt es ja auch viele, die den mögen. Und jetzt kann ich das sagen. Schreibt es mir hier in die Kommentare, wenn ihr bei Spotify seid, wenn ihr bei YouTube seid, wie ihr zu The Predator oder wie er bei uns heißt, Predator Upgrade, mhm, so steht.
Du kannst es auf Filmstarts nachlesen, dass jemand diesen Film sehr mag.
Echt? Da ist die Kritik wer mag den denn?
Kritik mit 4 Sternen online.
Unser Chefredakteur.
Ach so. Das kann sofort. Das ist natürlich
Nein.
Wir haben tatsächlich
eine 4-Sterne-Kritik online, mhm, zu empfehlen.
Ja gut, aber wir haben sehr merkwürdige Kritik.
Manchmal schon. Aber es ist auch schon der Grundgedanke im Grunde, sich an Aliens vs. Predator 2 zu orientieren für das Setting, ist auch schon ein bisschen, wie man so denkt.
Genau, die beiden könnte man vorher noch erwähnen, die sind beide vorher gekommen, glaube ich, Aliens.
2004 und 2007.
Alien vs. Predator und Aliens vs. Predator. Genau, da ist der Predator natürlich auch
noch. Das ist im Grunde das Setting ja nochmal so, du machst diese Kleinstadt.
Was ja auch wieder passt, so, das ist immer so in einzelne Epochen, kannst du so die Reihe. Aber ja, Predator Upgrade war eine große Frechheit.
Ja. Punkt.
Also wirklich, es war, fand ich bodenlos.
Bodenlos.
Ich fand es so enttäuschend, weil ich gerade zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch echt großer Shane Black Fan und so. Zur Zeit, also hat er irgendwie seinen Mojo auch verloren, zuletzt war er Play Dirty, das war auch nix leider.
Wie reiht sich Upgrade in das Oeuvre von Shane Black ein? Kam der nach
Nice Guys, oder?
Warte.
Weil Nice Guys mochte ich ja noch sehr, da warst du ja schon
auch. Ja, da war ich auch schon raus. Ja.
Nice Guys mochte ich noch sehr und dann.
Nice Guys fand ich nett.
Fandst du nice?
Nice Guys kam vorher.
Genau, ja. Und dann ging es mit Predator Upgrade halt so richtig.
Genau. Nice Guys war ja dann nochmal vielleicht so der letzte.
Na, vor allem, es ist auch so,
Alle drauf einigen können, dass der letzte, wo sich viele drauf einigen können.
Okay, er war aber uncredited Script Doctor bei Predator, dem ersten. Der gute deswegen also hat sich das irgendwie so im Kopf, dass er da zumindest ein bisschen dran rumgewerkelt hat.
Ja, auch eine echt geile Besetzung ja auch bei Upgrade wieder gewesen, ne? Also du hast ja Thomas Jane, den kleinen Junge von Room.
Tendenziell klang das ja auf dem Papier auch irgendwie echt cool, vor allem, weil du ja auch so ein bisschen mit dieser, auch wieder so eine Art Söldnertruppe da irgendwie dann noch dabei hattest, mit diesen komischen Knastbrüdern da und so. Aber
und auch so Slasher-Anleihen an Halloween. Ja. Spielt ja, glaube ich, sogar auch an Halloween. Ja.
Also der war schon...
Und
der war blutig.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Und dann da siehst du auch wieder, dass ein R-Rating nicht automatisch einen guten Film macht. Aber wo sie alle erstmal gefreut haben, gerade zu einer Zeit, wo es, glaube ich, noch schwieriger war, als heute das durchzuboxen, so einem großen Studiofilm ein R-Rating zu geben. Ja. Und da dachtest du erstmal, was soll da schief gehen? Ja. Und dann
viel ist schief gegangen, dann haben wir eine Pause gemacht und dann treten wir ein in die Ära Trachtenberg.
Die Ära
Trachtenberg. Das könnte auch so ein Sat.1-Filmfilm sein, die Ära Trachtenberg.
Ja, so ein Dreiteiler.
Ja. Dan Trachtenberg ist 2022 dann mit Prey um die Ecke gekommen. Tatsächlich ein Film ja nur gemacht für Streaming. Mhm. Ich weiß, wir hier, Filmstarts, haben den ja damals sogar noch in einer Preview im Kino zeigen können.
Ja.
Fand ich sehr geil, weil ich mochte auch den Film.
Ja.
Der ist bei mir so ein bisschen, anfangs war ich nicht so Fan, der ist mit wiederholtem Male gucken, dann so mehr und mehr in mein Herz gewandert.
Ich mochte den auch gerne, weil wir damit endlich mal einen Film bekommen haben, der sich so ein bisschen in diese Mythologie des Predators noch tiefer eingearbeitet hat und wir nicht immer in der Gegenwart spielen oder auf irgendwelchen Predator-Planeten, sondern warum nicht in die Vergangenheit gehen? Genau das, was Comic-Vorlagen schon gezeigt haben und was sich Predator-Fans ja schon immer gewünscht haben. Also ich glaube, wenn es jetzt irgendwann mal ein Predator im Mittelalter geht, dann drehen alle völlig durch.
Also ich möchte mal noch, ich hab zu Hause den Comic Predator versus Judge Dredd.
So.
Aber
dann mit Arnie und Sly.
unbedingt. Das wäre schon wieder geil. Aber es gibt ja da, also gerade im Comic-Bereich, ich glaube, es gibt so auch Predator versus Batman und solche. Also da gibt es viel. Aber ja, Prey, ich mochte auch dieses, dass wir bei den amerikanischen Ureinwohnern sind, so mit den Siedlern, das glaube ich, alles Franzosen, ne?
Ich glaube, meine schon.
Und da wird ja dann auch die Story der alten Pistole so aufgeklärt, die ja Danny Glover am Ende von Predator 2 als Belohnung bekommt. Mhm. Und das war schon irgendwie nice, weil es war ein eigenständiger Film, der aber allein durch diesen kleinen Kniff das ja dann auch so ein bisschen damit verbunden hat und halt ja gezeigt hat, okay, krass, die sind gefühlt zu jeder Jahreszeit und jeder Ära irgendwie schon mal auf der Erde gewesen.
Ja, absolut. Vor allem ist es auch wirklich der Zeit, denn Trachtenberg ja schon gezeigt, was, also du merkst irgendwie, dass er Fan ist und sich da auch auskennt und Bock hat, die Mythologie zu erweitern und tiefer einzusteigen. Also er bleibt irgendwie dem Kern treu und macht trotzdem neue Sachen und zeigt, was generell einfach möglich ist in dem Film. Und das hat er einfach auch dann fortgesetzt, um das schon mal so weiterzumachen, also so vorwegzunehmen. Aber das ist halt wirklich, das war sehr erfrischend und hat trotzdem in dem Predator-Universum gut funktioniert, fand ich. Mhm.
Ich fand, man hatte selten das Gefühl, dass sich da Regisseure wirklich mit so einer nerdigen Leidenschaft dran gewagt haben. Mhm. Und das ist jetzt durch den Trachtenberg endlich passiert, auch mit dem Film, der danach kam, nämlich.
Aber ganz kurz noch bei Prey, weil da war ich.
Schade.
So, sorry,
sehr gut den Ball zu spielen.
Nein, aber weil Pascal hat etwas sehr Schönes gesagt, was immer. Ich nicht so unkommentiert da stehen lassen möchte, weil dieses, man merkt, da hat sich so ein Regisseur, der auch voll in diesem Thema steckt, halt rangewagt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es, weil, ne, das ist ja dann auch schon so langsam die Ära, wo das unter Disney läuft und so. Und da hat man ja häufig so diese Stories, dass da zwar irgendein Regisseur kommt, der auch irgendwie Bock drauf hat, aber dann kommen irgendwelche Studioentscheidungen, die von oben drauf gedrückt werden und sowas alles. Und hier hattest du das Gefühl, ja, mach halt einfach.
Genau.
Mach halt einfach irgendwie einen Film und der darf dann auch gerne richtig schön blutig sein und fies sein und alles irgendwie mal austesten. Und
aber er durfte nicht Predator heißen.
Ja.
War das eine Vorgabe?
Also ich glaube, dass es da irgendwie so eine Marketingvorgabe gab, dass der Film nach Predator Upgrade besser nicht Predator. Ganz gefährliches Halbwissen.
Am Ende hat es funktioniert.
Ist aber auch okay vielleicht. Ja. So, ne?
Heißt ja fast Predator. Ja. Aber auch einfach schon so der Ansatz, dass da einfach originelle, coole Ideen drin sind, sowohl bei der Action als auch irgendwie, das hat er jetzt auch in Badlands ja dann viel, so die Umgebung nutzen und so, das ist da auch schon viel drin. Das finde ich auch cool.
Und auch das Design des Predators ist cool.
Und die Hauptfigur
cool.
ist auch cool. Also sie ist auch echt richtig stark, finde ich. Also deswegen funktioniert auch gut.
Schade, ich hatte gehofft, jemand gibt mir jetzt eine bessere
Überleitung
zu Predator Killer of Killers, aber dann machen wir
Vergangenheit.
Das jetzt. Greifen wir die einfach jetzt auf von vor 3 Minuten.
Das, was Pascal vorhin schon gesagt hat, nämlich der gute Dan hat ja dann noch einen Animationsfilm auf Disney Plus rausgehauen, Predator Killer of Killers.
Dieses Jahr.
Wo es erst losgeht mit den Wikingern. Wikinger versus Predator, dann kommen Samurai Ninja versus Predator und dann haben wir Fliegerpiloten im Zweiten Weltkrieg. Und dann gibt es noch eine interessante Geschichte auf Yautja Prime, wo das alles zusammengeknüpft wird, inklusive jetzt einer neu veränderten Endsequenz, wo gewisse spannende Figuren aus dem Predator-Universum ja dann auch nochmal wichtig werden. Und ja, ich mochte den. Ich fand den sehr cool. Gerade auch das Samurai-Setting. Das fand ich sehr, sehr geil. Und er hat ja auch wieder einfach alles ausgenutzt, was du so im Animationsbereich damit machen kannst. Ne?
Genau.
Auch so unterschiedliche Predator-Figuren, Gestalten, wie auch immer man die nennen möchte.
Ja, ich fand den auch sehr unterhaltsam. Ich habe mir nach dem Film nur gedacht, es wäre geil, so ein Live-Action-Predator gegen Samurai.
Ja.
Da hätte ich auch mal richtig Bock drauf.
Ja. Ja. Wo der Stil schon auch ziemlich cool war. Also generell
cool, war wirklich
cool beschreibt den Film ganz gut auch. Also ich fand ihn nicht so richtig die ganze Zeit mitreißend. Das lag für mich vor allem, ich kam an die Figuren nicht ran, die waren mir alle irgendwie ziemlich egal. Ich fand die Settings cool, die Idee, das Konzept generell ziemlich geil. Weil es auch wieder das ja weiterführt, was er bei Prey gemacht hat. Genau. Du merkst halt, was du halt erwähnt hattest, dass die einfach schon immer irgendwie da waren oder immer mal wieder da waren und bei uns so mitgemischt haben und Jagd auf Leute gemacht haben. Und das ist auch echt geil, dass du das wirklich in verschiedenen Epochen siehst. Die Action ist echt gut, auch choreografiert. Ja. Und der Stil, wie gesagt, macht Spaß. Und der zieht ja auch ordentlich vom Leder. Da spritzt ja das Blut noch und nöcher und Gliedmaßen werden abgetrennt und so. Die Figuren waren mir alle, glaube ich, durchweg alle egal.
Na gut, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Art und Weise, dass du halt eigentlich 3 Kurzfilme hast, die dir so hintereinander gezeigt werden. Und
die auch schon auf Schauwert raus
sind. Genau, mehr so diese Trailer-Momente haben und dann jetzt keine große Story erzählen.
Ja. Aber
und
cool ist er.
Ja, cool ist er.
Ja.
Und damit kommen wir jetzt nach, fast 20 Minuten zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, nämlich Predator Badlands. Mhm. Und ich werfe mal eine kontroverse, wahrscheinlich nicht ganz so kontroverse These in den Raum. Es ist vermutlich ein Predator-Film, der nicht jedem Predator-Fan gefallen könnte. weil wir hier ja doch ein bisschen anders an die Figur des Predators herangehen, wozu ich auch eine faszinierende Theorie habe, die ich gleich noch mit euch teilen werde.
Teaser, ey. Ja, er hat es einfach raus.
Ne? Man muss die Leute ein bisschen dran halten, ne? Hier Watchtime und so. Ne? Die Leute müssen dranbleiben. Ja, Predator Badlands bringt uns erstmal auch nach Yautja Prime, wo wir Deck kennenlernen. Einen jungen Predator, der in seinem Clan nicht unbedingt sehr angesehen ist, von seinem Vater als der Schwächste bezeichnet wird und deswegen eigentlich verurteilt ist zum Tode. Und er versucht es irgendwie noch so ein bisschen gerade zu biegen, funktioniert alles nicht so. Sein Bruder, auf jeden Fall wird er dann quasi so verbannt und landet auf dem Todesplaneten Jenna, weil er hier den Kallisk, ein gemeingefährliches Biest, das noch kein Predator jemals erlegt hat, erlegen möchte, um damit dann quasi seine Ehre zu verteidigen und wieder aufgenommen zu werden in diesem Clan, weil sein eigener Vater hat nicht mal geschafft, diesen Kallisk zu töten. Auf Jenna lernt er dann die junge Thea kennen und das ist ein Weyland-Yutani-Synth. What? Und das ist jetzt nicht
sprachlos.
Das ist krass, ne? Und ich habe mir sagen lassen, in der Movie-Pilot-Redaktion war das tatsächlich wohl in irgendeinem Meeting ein großes What-the-fuck-Erlebnis, weil die wohl den ersten großen Trailer nicht geguckt haben, weil da fängt es ja direkt auch mit dem Weyland-Yutani-Symbol an, was dann so über Elle Fanning strahlt. So. Und ja, die beiden machen sich jetzt auf den Weg, weil sie hat auch keine Beine mehr, deswegen ist es ganz hilfreich, dass sie jetzt den Deck gefunden hat und suchen den Kallisk und erleben krasse Abenteuer.
Lustige Abenteuer. In der Wildnis von Jenna.
Ja.
Ja. Dem Todesplaneten.
Ja.
So. Sehr gut zusammengefasst.
Danke.
Schön.
Und wenn wir bei lustigen Abenteuern sind, kann ich direkt sagen, genau das ist die riesige Stärke dieses Films. Mhm. Dieser klassische Abenteueranteil zusammen mit Deck, diese Welt zu erforschen, diese Welt, hinter der hinter jeder Ecke irgendeine Gefahr läuft, die winzig klein sein kann oder gigantisch groß. Also was, wenn man sich allein diese Bilder einfach nur mal anschaut und wirken lässt, was da im Hintergrund für Viecher am Himmel rumfliegen oder an diesen an den Bergen hängen, diese riesigen Würmer, die danach auch dann natürlich keine Rolle mehr spielen, aber fürs Bild ist es einfach krass.
Das ist cool, ja.
Ja, also ich fand als wirklich so als Erkundungsabenteuer fand ich den mega stark.
Absolut, also du meintest jetzt auch gerade genau diese riesigen Würmer, also nicht alles, was man sieht, spielt irgendwie eine Rolle, aber ich finde erstaunlich, wie viel eine Rolle spielt, also das ist auch cool. Du hast wirklich so viele geile Ideen in dieser Welt, die wird so mit Leben gefüllt, so viele originelle Sachen auch, wie tödlich da einfach alles ist und was alles irgendwie wie funktioniert. Und später ist das halt auch alles irgendwie nochmal relevant. Ich meine, vielleicht kritisieren das auch manche, weil das ist dann, man hat dann so ein bisschen das Gefühl, das wurde halt nur für den Plot quasi reingeschrieben. Aber es funktioniert halt irgendwie gut. Das ist ein geiler Bogen. Du hast diese Viecher nicht nur zum Selbstzweck. Die haben irgendwie die Welt mit Leben erfüllt, aber die spielen auch für die Handlung dann noch eine wichtige Rolle. Und das ist schon ziemlich cool. Und allein da stecken so viele Ideen drin, die Spaß machen, die originell sind und einfach auch schön anzusehen. Das hat mir auch Spaß gemacht. Deswegen, also dieser Abenteueraspekt auf jeden Fall, also der ist echt cool drin. Und da trägt auch dazu bei, dass der halt on location in Neuseeland gedreht wird. Und das ist, glaube ich, oft schon die halbe Miete für so schöne Abenteuerbilder. Herr der Ringe lässt grüßen.
Hat er ja auch teilweise so diesen so Vibe. Richtige, so, wenn, die so da, so, wenn du einfach so eine Landschaftsaufnahme hast, wo Deck dann durch die Gegend läuft und hat hier Thea hinten einfach auf den Rücken geschnallt. Und
sieht schon schön
ich
aus.
Mochte das auch. Gerade auch das Creature-Design fand ich mega. Also wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, was da alles für Viecher auftauchen. Aber da gibt es so Käfer, die dem Namen Käfer überhaupt nicht gerecht werden, weil sie gefühlt zehnmal so groß sind und wirklich unterschiedliches Viehzeug.
Ja, wirklich.
Und ich bin bei sowas, hasst mich ja immer sofort, wenn du da wirklich auch interessante Designs so innerhalb der Figuren hast. Da gibt es auch so eine Art Nashornartiges Viech, aber das ist dann noch auch angepasst an die an diese Location, wo es denn da grast, wo Gras jetzt dann auch irgendwie
genau, sind ja
merkwürdige
Tiere,
Eigenschaften auch, hat und so.
Sind auch und, die Pflanzen und so. Das
ist also bestimmt das Knochenbison.
Ja, stimmt. Ja, siehst du, Bison-Gras. Wow. Ja, und das fand ich spannend. Und da kann man natürlich jetzt auch schon wieder, finde ich, anfangen, gerade weil wir da ja auch so Pflanzen haben und so. Ich musste so ein bisschen an Alien Earth denken, weil da spielt ja auch so ein Pflanzenmonster eine Rolle.
Das eine war sogar so ein bisschen.
Ja, ja, deswegen. Mhm. Also, da können wir gleich noch drüber sprechen, wie irgendwie hier was vielleicht vorbereitet wird für ein neues Crossover zwischen Alien und Predator. Aber da hält er sich ja auch erstaunlich zurück. Also, da hätte ich auch gedacht, weil sie ja schon dieses Weyland-Yutani auch so expressiv in die Trailer packen, hätte ich schon gedacht, oh, der ganze Film fühlt sich am Ende an wie, ja, wir bereiten eigentlich nur AVP, das Reboot vor oder so. Aber abgesehen davon, dass halt diese Thea-Roboter eigentlich nur sagt, ja, ich bin von Weyland-Yutani und du hast mal, dass sie mit Mother spricht, dieser künstlichen Intelligenz, die wir aus den Alien-Filmen auch kennen, ist das echt ruhig, was dieses Thema
angeht. Fand ich aber richtig gute Entscheidung.
Ja, also, absolut.
Als jetzt wieder irgendwie sonst was vorzubereiten und so, dass du halt wirklich einfach nur deutlich machst, die Welt ist irgendwie größer und das gehört zusammen. Ich meine, so deutlich wurde es im offiziellen Kanon, glaube ich, noch nie gemacht. Die Alien vs. Predator-Filme gelten ja nicht so als offizieller Kanon. Und es gab halt dieses Easter Egg damals bei Predator 2 am Ende mit diesem Alien-Schädel. Aber dass es halt einfach gezeigt wird, ja, es gehört halt zur selben Welt und es spielt irgendwie in einem Universum. Und das ist eigentlich ganz cool. Du nutzt halt einfach nur diese Firma und diese Roboter und dann hast du, das reicht auch. Und trotzdem machst du dein eigenes Ding draus und baust jetzt nicht schon wieder sonst was auf. Das ist schon ganz geil.
Ja, fand ich auch.
Und hast aber die Möglichkeit.
Als Crossover sehr, sehr angenehm gehalten. Ja. Und ich muss auch sagen, der Einbau von der Thea ist super. Ich finde, die Dynamik zwischen den beiden ist grandios. Die hilft auch nochmal, diesen Film noch charmanter zu machen und ist natürlich auch sehr, sehr entscheidend dafür, den Predator zu charakterisieren, ihn noch greifbarer zu machen, weil wir haben hier halt den ersten Predator-Film, in dem der Predator einfach der Protagonist ist. Das ist, glaube ich, der Punkt, den viele hassen werden an dem Film.
Das ist da jetzt greift Pascal wunderbar meine steile
halt
These
auf. Für die Überleitungen zuständig.
Immer ein bisschen was
zu. Ja, das ist nice.
Nee, genau. Also das ist halt der Punkt. So, ne? Wir haben hier eine emotionale Bindung zu dem Predator, der bislang ja eigentlich wirklich immer nur so dieser eiskalt berechnende Jäger gewesen ist. Und klar, wir haben in Predator 2 am Ende gesehen, dass die ja auch so einen Ehrenkodex haben und wenn Danny Glover da alles toll gemacht hat, dann kriegt er eine Belohnung und wird nicht einfach gekillt. Oder in Alien vs. Predator kämpfen die ja auch gemeinsam denn am Ende gegen die Alien Queen. Also da steckt ja schon ein Credo irgendwo hinter, aber man hat halt jetzt noch nie das so gesehen, weil wir kriegen ja auch diese ganze Vorgeschichte, wie er da behandelt wird und dann hast du ja zusätzlich noch diesen Punkt, dass wenn er da auf Jenna ankommt, dann verliert er ja relativ schnell fast alle seine Waffen und ist ja jetzt dann gar nicht mehr so der ausgestattete Predator, den wir kennen. Und da muss er eigentlich so ein bisschen MacGyver-mäßig so, was finde ich auf diesem Planeten, was mir helfen kann, um meine Mission zu erfüllen.
Also richtig, ne? Survival.
Er wird zu Arnold.
Er wird im Grunde
stimmt,
zu Arnie.
Ja, genau.
Survival soll ein Mann-Armee.
Hey Football-Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Ja, und dann kommt halt irgendwann Elle Fanning mit dazu.
Ja.
Und dann wird's auf einmal so eine Buddy-Cop-Komödie, die auch so richtig schön nach diesem Schema gemacht ist, weil sie sabbelt die ganze Zeit und reißt irgendwie Witze und er redet halt auch jautianisch, was auch immer, wie, also wenn er spricht, dann müssen wir Untertitel lesen und er ist halt auch nicht so kommunikativ. Und das ist aber natürlich dann auch wieder diese schöne Dynamik, weil sie ist quasi so der Comic Relief Charakter und er ist der Mann fürs Grobe und die finden sich jetzt hier irgendwie und diese Dynamik funktioniert wirklich echt sehr, sehr gut.
Ich war auch sehr überrascht, weil ich habe gedacht, dass das vielleicht auch sehr kalkuliert irgendwann wirken kann und dadurch bemüht. Ich fand aber, dass das Zusammenspiel diesem Film eine Wärme gegeben hat einfach.
Man hat eine überraschende Wärme auch, genau, bei so einem Film. Ja.
Wie die zusammengewachsen sind, das hatte manchmal fast schon was Berührendes.
Ja. Ja, absolut. Das erste Mal, dass so wirklich auch Herz in einem Predator-Film ist. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das auch so ein Punkt ist, der Hardcore-Fans vielleicht nicht ganz so gefällt, aber ich finde, es funktioniert trotzdem erstaunlich gut, weil die Figuren eben auch echt gut geschrieben sind, also gerade für so eine Art Film und in so einem Setting. Und es ist eben auch, ich war auch skeptisch, dass halt erstmals jetzt so aus der Sicht von einem Predator und so. Aber schon der Prolog hat mich da total überzeugt. Ich meine, es ist ein smarter Move, dann auch jemanden zu nehmen, der auch in seiner Kultur ein Außenseiter ist. Deswegen funktioniert es an sich schon mal besser. Und es ist aber auch so in kurzen Momenten echt gut erzählt. Der ganze Familienkonflikt, den er hat, sein arschiger Vater, der wirklich ein ziemlicher Arsch ist.
Ja, Arsch.
Und deswegen, und auch da schon, auch als Elfanning noch gar nicht vorkommen, auch da schon erstaunlich viel immer so für Predator-Verhältnisse, Emotionen und Herz drin, wo ich so dachte, ey, das reißt mich jetzt schon mit. Ich will schon wissen, wie das jetzt funktioniert. Und da hat er mich schon überzeugt, dass es auf jeden Fall als Film funktionieren kann, wenn der Predator die Hauptfigur ist.
Genau, weil der ganze Antrieb ist ja ein hochemotionaler. Ja. Aus einem Verlustgefühl und einer großen Wut möchte er es beweisen. Ja. Und
gleichzeitig schaffen die es trotzdem, dass er eben selber auch immer noch seine Kultur behält und auch immer wieder betont, das ist jetzt sein Kodex, darum geht's.
Genau,
und
er ist immer noch zweckgerichtet.
Genau, er ist immer noch zweckgerichtet. Klar, er wandelt sich auch, das ist auch, macht's ja auch interessant.
Aber er möchte trotzdem noch dieser Jäger sein.
Genau, genau. Also er verrät jetzt nicht seine Kultur, es wird jetzt nicht das ganze Predator-Franchise komplett auf den Kopf gestellt dafür.
Ja. Ich glaube ja, dass dieses Wechselspiel zwischen dem Predator und der Thea gar nicht so sehr das große Problem bei den Fans sein wird. Ich glaube, dass eine dritte Person, die da mitmischt, da kommt ja noch so ein kleiner, süßer
Person.
Ich weiß gar nicht, war der schon im Trailer zu sehen?
Man sieht ihn so ganz kurz mal in einem der Trailer, aber ja, das ist, glaube ich, auch so der Punkt.
Nennen wir ihn Baby Yoda.
Ja, wo man so ein bisschen über die Disneyfizierung vom Predator irgendwie sprechen könnte, weil am Ende des Tages wirkt es dann halt auch so ein bisschen wie so ein Familienfilm. Und ich meine, vorher hattest du die harten Männer, die gegen den Predator kämpfen und jetzt wächst da so ein kleiner Clan zusammen. Wo ich aber auch, und jetzt komme ich zu meiner Theorie, die ich vorhin schon angeteasert habe, so ein bisschen mir vorstellen könnte, dass dann Trachtenberg oder wer auch immer dieses Drehbuch geschrieben hat, es vielleicht gar nicht mit dem Predator im Kopf geschrieben hat. Sondern, weil, wenn wir mal ehrlich sind, Predator Badlands würde auch, so wie er geschrieben ist, als Film funktionieren, ohne dass im Mittelpunkt dieser Predator steht. Es könnte auch irgendeine andere Alien-Rasse sein und vielleicht, also ist jetzt nur meine Theorie, dass sie dieses Ding geschrieben haben und gesagt, ja, das klingt nach einem spannenden originellen Stoff, der vielleicht auch ein bisschen von Enemy Mine inspiriert ist oder so. Aber ja, die Leute gehen ja nicht mehr so wegen originellen Stoffen ins Kino. Können wir das vielleicht ein bisschen umschreiben? Und wir machen mal den Predator draus. Also vielleicht unterstelle ich da Dan Trachtenberg einfach was. Nur weil ich finde, die Tatsache, dass wir uns doch so erzählerisch sehr weit wegbewegen von dem, was wir normalerweise gewohnt sind, wenn wir an Predator denken, denke ich mir, vielleicht war das mal irgendwie so. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, okay, geil. Denn Trachtenberg hat jetzt in 3 Filmen gezeigt, wie man auf unterschiedliche Art und Weise mal diese Figur des Predators neu denken kann. Ne? Und ich meine, wir nörgeln ja ständig irgendwie über diese Legacy-Sequels, Reboots, Franchise-Geschichten und hier hast du jetzt zumindest mal, dass du, wenn ich mir zumindest gerade Trachtenbergs 3 Filme angucke, er wiederholt sich ja so gesehen nicht. Es ist immer irgendwie was anderes, was zumindest
ein neuer Blickwinkel auf das ganze Thema.
Und da finde ich dann halt jetzt zu sagen, okay, du packst den Predator in den Fokus, sehr, sehr spannend. Und wir hatten ja dieses Preview-Event hier in Berlin und da war er ja auch mit am Start und hat ja was ganz Spannendes in diesem kleinen Q&A gesagt, was wir im Vorfeld mit ihm gemacht haben. Er hat Predator Badlands so ein bisschen mit Leon der Profi verglichen, indem er sagt, ey Leute, nehmt mal Abstand, schaut euch Leon der Profi an. Leon selbst ist immer noch ein eiskalter Killer, wo du im Leben ja nicht sagen, boah, das ist doch ein sympathischer Typ. So, er wird halt der sympathische Typ durch die Geschichte, die dann entsteht, indem er dieses junge Mädchen bei sich aufnimmt und ihr dann irgendwo hilft, Rache zu üben. Und das war, finde ich, so ein bisschen so sein Ansatz für Predator Badlands und finde ich eine schöne Sichtweise, um zu sagen, ja, der Predator ist trotzdem irgendwo immer noch da, aber es ist jetzt halt wirklich einfach mal ein anderer Blickwinkel.
Ich denke auch, ich denke trotzdem, dass es von seiner Seite schon kam, dass er es als Predator-Film überlegt hat. Also es ist auch zumindest, ich hatte ja vorher dann noch ein längeres Interview mit dem, vor unserem Preview-Event, und da hat er auch irgendwie gesagt, also nach Prey, fand sie halt, kam halt so gut an und so, und bei Disney auch beliebt, hat er gesagt, er schlägt jetzt halt noch mehr Sachen vor, oder Disney wollte halt noch mehr Sachen, die er vorschlägt, und dann haben sie auch zu seiner Überraschung gesagt, also bei zwei Sachen gleich den Zuschlag gegeben. Und er war dann, im Nachhinein sagt er auch, das macht er auch nicht normal, weil der hat die Sachen ja auch wirklich sehr zeitgleich gemacht. Ja. Er hatte dann auch erzählt, dass er am Set von Badlands quasi auf einer Seite Kopfhörer hatte für das, was gerade gedreht wird, und auf anderen Kopfhörer irgendwie ins Office, die gerade irgendwie Animationen für Killer of Killers machen. Und das hat ihn halt auch ganz schön aufgerieben. Ja. Aber das ist sowieso innerhalb von 3 Jahren 3 Predator-Filme und, wie du sagst, so unterschiedlich. Aber ich finde schon, also genau, bis zum gewissen Punkt, du könntest das auch vielleicht durch ein anderes Alien-Monster austauschen, aber ich finde auch gerade der Überbau macht es dann doch auch als einen guten Teil von diesem Predator-Franchise, weil es eben auch um diese ganze Kultur und den ganzen Kodex ist. Das bildet halt wirklich den Rahmen und die Motivation für die Figur. Es würde vielleicht auch funktionieren, aber ich glaube nicht ganz so gut. Deswegen passt das eigentlich ganz cool, auch wenn sich es von bestimmten Elementen, die viele vielleicht gerne gesehen hätten, dann ein Stück weit entfernt.
Ja, kann ich zustimmen. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr runder Ausbau dieser Mythologie, dass man da sowohl in diese Familiengeschichte als auch Planeten, die man bisher noch nicht gesehen hat, auf der großen Leinwand eintaucht. Ja, ob das allen gefallen wird, weiß ich nicht. Und mit Sicherheit kann man auch die Kritikpunkte daran durchaus verstehen.
Ja, na, zumal den einen verstehe ich auch am ehesten, hattest du ja jetzt schon angeschnitten mit diesem dritten in der Bande. Das ist auch so der Punkt, wo ich denke, da gibt es auch gerade so eine Szene, als sie an diesem Lagerfeuer sind, wo sie so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, wo ich mir denke, Humor bei Predator von mir aus funktioniert auch meistens gut, aber das ist so ein bisschen, das ist manchmal ein bisschen zu cute. Ja. Also es erfüllt wiederum, auch das erfüllt wiederum einen inhaltlichen Zweck, wenn man so will, später gerade.
Klar.
Aber es ist ein bisschen too much. Also da hätte ich ein, zwei Gags da weniger, dann hätte es auch funktioniert. Also das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber
ein bisschen zu viel Baby Yoda.
Ja, da sind wir dann halt wieder bei dem Punkt, über den wir jetzt sprechen müssen. Das Ganze ist ja in den USA PG-13.
Ja.
Ich weiß gar nicht, hat der bei uns auch eine FSK 12? Nee, dann,
eine 16.
Oder? 16, okay. Na, ja? Meine 16.
Ich meine, ich hab gegoogelt und da stand FSK 16. Ich hoffe, dass das stimmt.
Auf jeden Fall ist es jetzt nicht so die Schlachtenplatte, die man vielleicht durch Prey jetzt sich erhofft hat oder Killer of Killers. Und trotzdem muss ich sagen, fand ich, wenn der Film dann loslegt, dann sind so diese Action-Sequenzen und so dieses Gemetzel doch durchaus sehr unterhaltsam, vor allem, weil es fliegt ja trotzdem viel Zeug durch die Gegend, aber ich meine, der Predator blutet grün, das ist schon mal ganz okay, und die ganzen
nicht so
Viecher,
schlimm wie rot,
ja genau, und die Viecher, die da irgendwie rumlaufen, da kann man zwar auch genug Schnetzeleien zeigen, und wenn dann noch ein paar Roboter auftauchen, die kaputt gemacht werden, das ist ja nicht so schlimm, weil es sind ja nur Roboter. Und ich finde, dadurch hat er trotzdem auch gerade in den Actionsequenzen eine gute Dynamik und sieht dann auch cool aus.
Ich finde auch, dass Dan Trachtenberg ein sehr guter Actionregisseur ist, der auch Ideen hat, auch eine Vision hat, und in dem Fall wirkt der Film trotzdem brutal, dadurch, dass er ja einfach auch eine Körperlichkeit hat, also wie du schon gesagt hast, da werden ja trotzdem Köpfe abgeschlagen, da werden Körper durchbohrt, da wird gemetzelt ohne Ende, nur es sind dann halt irgendwie Androiden oder irgendwelche Viecher, die da rumlaufen, aber die werden halt trotzdem in der Mitte durchgesäbelt.
Ist so ein bisschen wie bei früheren, ich hatte das glaube ich schon mal erzählt, bei früheren deutschen Versionen von so Computerspielen, wo sie menschliche Gegner oder Figuren durch Roboter ersetzt haben, einfach damit es nicht so brutal ist. Ja. Könnte man auch denken, dass das hier so ein bisschen raufgepfropft wurde. Aber auch das habe ich im Interview gefragt, und er meinte, Zumindest hat er gesagt, dass es jetzt auch keine Vorgabe von Disney war oder so. Es hat sich halt aus der Story entwickelt. Er hat halt einfach eine gemacht, wo keine Menschen jetzt wirklich vorkommen. Und dann funktioniert das auch gut. Und dann, wie ihr sagt, also es ist erstaunlich wuchtig trotzdem, haben coole Choreografien, coole Ideen. Da gibt es echt auch da wieder geile Einzeleinfälle, auch irgendwie, wenn dann halt auch viel gemacht wird, daraus, dass hier die Thea halt aus zwei Teilen eine Weile besteht und so. Da stecken viele coole Ideen drin und das macht eigentlich auch Spaß und das funktioniert erstaunlich gut, weil auch ich war da erstmal skeptisch, so PG-13 bei Predator, mal gucken, aber nö, also das.
Gut, und ich meine, PG-13, so diese Ratings sind ja nicht immer nur bezogen auf die Gewalt, sondern natürlich auch auf das Fluchen. So, ich weiß nicht, ich möchte nicht wissen, was allein beim ersten Predator da.
Genau, ja, das brauchst du ja auch.
So,
nicht,
und das hast du hier halt nicht, weil wir natürlich, also Deck selber ist ja jetzt keiner, der irgendwie da
fuck,
schreit.
Und dann auf Yautja,
dann kannst du es eh nicht verstehen. Und Thea als Synth, die hat ja dieses Vokabular in dem Sinne gar nicht so, ne? Weil warum sollte man jetzt ihr irgendwelches Fluchen einprogrammieren? Und dadurch bleibt er natürlich allein schon von der Sprache her sehr sauber.
Genau.
So, und dann kompensierst du das halt ein bisschen mit cooler Monster-Action. Und fertig ist der Lack.
Ja.
Und dann muss man auch nicht weinen, dass es jetzt kein FSK 18 ist. Weil es funktioniert trotzdem.
Ja.
Und ich find diese Diskussion auch immer ein bisschen schwierig. So, ist kein PG, ist kein R-Rating, sofort ein doofer Film.
Ja, aber, genau, das hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen. Also es ist natürlich gerade bei so einer Art Film, also wenn jetzt der erste Predator kein R-Rating hätte, das wäre ein Problem. Also es nützt schon auch für ein Setting und für nicht mit angezogener Handbremse und so, aber du hast halt hier die Grundvoraussetzung geschaffen, dass du es echt nicht brauchst und die machen da wirklich einfach was Gutes draus. Und man vermisst es dann nicht. Stimmt, tatsächlich. Ja.
Ich fand nur, wenn er dann wirklich stärker auf dieses ganze Weyland-Yutani-Ding am Ende eingeht, lässt der Film schon stark nach, muss ich sagen. Also er schlägt dann auch irgendwelche Kapriolen, die als große Überraschung oftmals auch verkauft werden, wo du dir denkst, naja, komm.
Der Film ist schon sehr vorhersehbar, das muss man schon sagen. Also da gibt es keine Überraschung, auch wenn der Film ja hier und da versucht, das einzubauen. Und das Lustige, ich habe den ja jetzt schon zweimal gesehen, einmal in der Pressevorführung und dann bei unserem Event. Und mir ist so beim zweiten Mal, ist mir gut, natürlich weiß man dann so ein bisschen mehr, aber du siehst dann halt schon so bestimmte Dinge, versucht werden, so, das benennen wir jetzt so noch nicht und deswegen, aber ey, ganz ehrlich, also erwarte jetzt von einem Predator-Film auch kein erzählerisches Meisterwerk und damit ist das auch vollkommen okay. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst, gerade auch mit dem Finale des Films dann so, das wird dann auf einmal sehr laut, wo ich mir gedacht hätte, man hätte es auch, da hätte ich fast schon schöner gefunden, wenn man es trotzdem runtergebrochen hätte auf diese kleine Familie, sag ich mal, und halt ein, zwei größere Gegner
schon,
oder
der
so.
Der ist schon echt stärker an diesem Abenteuer, an dem reinen Abenteuerpart, auch deutlich. visuell, weil, also du hast immer noch coole Action, gerade im Showdown, meinte ich ja auch, da sind schon viele geile Ideen noch drin, aber auch das ganze Setting, ganze Umgebung ist halt dann sehr karg und da ist es einfach auch nicht mehr so stark visuell.
Genau, und dann auch noch der Umstand, dass es halt im Dunkeln gefilmt wird, dadurch wirkt das dann auch noch so ein bisschen matschiger alles, also es ist kein schönes Finale in dem Sinne.
Da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, die haben ja auch am Anfang, die erste Action-Szene, wenn man so will, ist auch sehr dunkel, wo ich dachte, wenn das jetzt die ganze Zeit so ist, nee, danke.
Ja.
Aber
kommt das aber immerhin mit einem coolen Dune-Soundtrack um die Ecke.
Das stimmt.
Also gerade der. Genau so.
Original. Du hast gerade eingesungen.
Genau, also er rumpelt da gegen Ende schon ganz schön rum, muss man sagen. Und da verliert er auch ein bisschen, bleibt aber trotzdem ein sehr guter Predator-Film.
Ja, absolut. Das heißt, was würdet ihr sternetechnisch geben? Ich glaube da, ich schaue meine Zauberkugelkopf und sage, wir geben alle die gleiche Wertung.
Könnte sein.
Ich habe ja auch die Filmstartskritik geschrieben.
Die hat er mir vor der Nase weggeschnappt. Wir haben uns geprügelt quasi.
Aber sei froh, dass du nicht mehr, dass ich es gemacht habe, weil du warst ja dann
ich war dann krank. Indisponiert.
Genau.
Stimmt, aber ja.
Also, Pascal?
3,5.
Ich auch.
Von 10.
Ja. 3,5. Auf jeden Fall weit oben im Predator-Gesamtranking bei mir auch.
Ja. Und wirklich auch ein Lustmacher auf mehr.
Lustmacher auf mehr.
Obwohl auch das wieder, ohne jetzt zu spoilern, ein bisschen gestört hat am Ende, dass der...
Klar, aber stell dir mal vor, der macht jetzt halt nochmal was komplett anderes und knüpft nicht da an. Und
ja,
macht
ja.
Jetzt wirklich sein AVP oder der macht seinen Arnold Predator, den er ja jetzt auch kürzlich wieder auf dem roten Teppich angekündigt hat, dass die beiden viel geredet haben und so weiter.
Ja, und AVP ist ja auch nicht so abgeneigt, hat er gesagt, aber es muss sich wohl organisch entwickeln. Also er meinte, er will das ja nicht nur zum Selbstzweck, hat er bei euch, glaube ich, auch nochmal gesagt, hat er mir im Interview auch gesagt,
er will das
nicht nur so zum Selbstzweck, dass man quasi die beiden nimmt und einfach nur gegeneinander kämpfen lässt, obwohl das genau ist, das ist, was die Leute natürlich sehen.
Das sagen, wird das wird auch kommen und ich meine, sie bauen es ja jetzt auch einfach auf und du packst jetzt nicht Weyland Yutani hier mit rein, du hättest denn auch irgendwelche anderen Roboterwesen da reinstecken können, aber die Tatsache, dass sie es halt so explizit auf Weyland Yutani ausrichten, sagt ja natürlich schon, okay, irgendwo, irgendwie, irgendwann fügen wir das zusammen und ich weiß ja nicht, ja, es gibt so eine Endsequenz, aber ihr müsst nicht mal irgendwie den ganzen Abspann abwarten, wartet nur ein klein bisschen, weil wenn der Film vorbei ist, kommt, ich glaube, relativ schnell danach noch eine kurze Sequenz, die ja, die auf jeden Fall für ein Badlands 2 spricht.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Erzähl ich dir denn, weil...
Extra Spoiler-Teil muss man dafür, glaube ich, nicht machen. Ja, aber das hat er jetzt muss er das fortsetzen, dann muss er Killer of Killers eigentlich auch fortsetzen, stimmt, hat er das Gleiche gemacht. Und ja, und dann hätte AVP machen vielleicht.
Und vor allem bei Kill of Killers hat er ja sogar jetzt noch Arnie mit dazu.
Ja,
ich finde es aber sehr lustig, wie Arnie gerade so überall irgendwie mit seinen alten Filmen nochmal gewertschätzt wird. Jetzt, wir werden ja auch bald über The Running Man sprechen.
Nächste Woche schon, ne?
Und ich finde es ja auch sehr schön, dass Arnie dann auch in diesem Film sogar vorkommt, nämlich bei den 100-Dollar-Scheinen, haben sie dann einfach mal das Bildnis von Arnie reingesetzt.
Und man sieht die Scheine sogar mehrmals. Ich habe den ja tatsächlich
Ich habe sogar jetzt auch im letztens im Trailer gesehen.
Im Trailer ist es auch drin, genau. Und die kommen im Film halt auch schon öfter
weil die, ich habe bei der PV von Chainsaw Man haben sie sehr viel Material nochmal von Running Man gezeigt und da hast du dann schön gesagt, war sehr lustig.
Ja, naja, also so ein bisschen, wie gesagt, er macht das echt geschickt auch. Er baut das halt wirklich so auf, dass alles möglich ist, aber nichts halt muss. Mhm. Also man, außer jetzt bei direkten Fortsetzungen, aber man muss jetzt keinen. Er könnte jetzt auch alles zu so einem riesen Crossover zusammenführen. Hm. Man weiß ja auch bei der Timeline nicht so genau, wie das so aussieht. Ne? Also,
aber jetzt habe ich mal eine Frage an
euch. Oh, jetzt kommt's.
Weil ich meine, Killer of Killers...
Schweißausbruch.
Ja, Killer of Killers ist ja so animiertes Zeug. Und wenn man da irgendwie Arnie zurückbringt, dann ist er ja nur so halt stimmlich Arnie irgendwie so. Wie wäre es, wenn man sagt, okay, der alte Arnie taucht jetzt wirklich auch nochmal in Live-Action auf und... kommt als Dutch zurück und kämpft nochmal gegen den Predator.
Ich würde es ihm schon zutrauen, aber das Problem ist einfach wirklich, die haben ja dadurch bei Killer of Killers, dadurch, ich weiß ja nicht, Killer of Killers spoilern.
Ja,
dadurch, dass er, ist ja auch kein großer Spoiler zur Handlung jetzt an sich, aber dass der sonst wegschalten oder weghören, dass der auch wirklich offenbar ja damals irgendwann eingefroren ist und halt der junge Arnie eigentlich ist. Und das
also
ist
für den Animationsfilm wird es schwierig.
Ja. Also da würde es halt gehen, aber wenn das jetzt irgendwie eine Live-Action-Variante davon jetzt machen wollen. Weiß ich nicht.
Ich will einfach immer noch den alten Arnie als Conan der Barbar sehen.
So, das will Arnie auch,
King Conan?
Ja, King Conan, was sie ja auch so die ganze Zeit immer mal geplant
hatten.
Das
will Arnie auch, ja.
Da hätte ich ja schon deutlich mehr Bock drauf, so ihn jetzt nochmal hier bei Predator. Klar, würde ich hingehen und es mir angucken. So, ne? Aber ich bräuchte es jetzt nicht dringend.
Nee, weil der Predator für sich einfach auch perfekt ist. Also wenn sie ihn zurückbringen wollen, dann vielleicht einfach in einem Animationsfilm. Ist ja in Ordnung.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal hier den 75-jährigen Arnold Schwarzenegger gegen den Predator antrete.
Zusammen mit Danny Glover.
Zusammen mit Danny Glover.
Der wahrscheinlich noch älter ist.
Ja, und Mel Gibson.
Das ist ein Crossover, ja.
Mel Gibson als der Predator.
Braucht man eigentlich nicht. Lieber, wie du schon gesagt hast, King Conan, weil das kannst du auch inhaltlich besser begründen einfach. Und ich meine, am Ende von Conan, wenn er da schon mit dem Bart auf diesem
Thron haben sie ja ist, schon, das teasern sie ja schon an. Und das sieht schon sehr cool aus. Ja.
Lang ist her.
Ja.
Verdammt lang Verdammt lang.
Ey, ihr dürft nicht singen, wenn wir auf YouTube sind.
Oh shit. sofort verkackt, ne?
Ja, richtig.
Dann merkt man gleich, was wir für YouTube-Noobs sind.
Ja, Musik müsst ihr ja aufpassen.
Okay.
Das ist
unsere eigenen Songs.
Wir singen nie wieder.
Ja, nie wieder, ne. Außer beim Podcast zu Wicked 2. Da singen wir die ganze Zeit.
Oh ja. Aber das wollte Pascal nicht mitmachen, hat er gesagt.
Ja, das ist...
Ich habe dir das gegönnt.
Das ist süß von dir. Nachdem du mir Predator weggeschnappt hast, die Kritik.
Du bist krank geworden.
Prügelt euch, kommt.
Vor allem, es wäre der gleiche Text geworden. Also,
ich glaube schon. Ja.
Ja.
Habt ihr den Duffer-Brüder-Cameo mitgekriegt?
Ich habe es nur im Abspann gelesen, dass die Duffer-Brüder, also die Macher von Stranger Things, da offensichtlich irgendwo mit drin waren. Die sind einfach irgendwelche Computerstimmen, oder?
Und glaube ich auch nur auf Jautianisch, oder? Das ist ja auf dem Raumschiff. Keine Ahnung, weiß ich. Nee, aber dazu habe ich ihn halt auch befragt. Also nur noch als Fun-Fact am Ende.
Geil.
Sorry.
Fun-Fact
am Ende. Weil es war ja tatsächlich so, er war für eine Regie für eine Folge in der letzten Staffel Stranger Things vorgesehen, Dan Trachtenberg.
Mhm.
Und konnte es nicht machen, weil er leider grünes Licht für beide Predator-Projekte bekommen hat und hatte einfach keine Zeit mehr dafür. Und fand es aber schade und war halt mit den Duffer-Brüdern dann aber auch Brüdern ganz gut befreundet. Und dann haben sie, glaube ich, die Postproduktion war so im selben Studio. Mhm. Und dann ist er wohl einfach mal zu denen hin und hat gesagt, ey, kommt mal her.
Brauch mal Jautja.
Und sprecht mal ein bisschen ein und so, dass wir wenigstens irgendwie was zusammen gemacht haben. Und das war dann wohl der Weg.
Vielleicht wäre es für den Dan auch gut, wenn er erstmal was anderes macht, bevor er wieder in das
Franchise. Ich würde auch mal wieder was anderes gerne von ihm sehen, weil es ist ja auch, ich mochte, glaube ich, alles, was er gemacht hat. Es ist ja noch nicht so viel.
Ich wollte gerade sagen, aber 10 Cloverfield Lane.
Ja, und die Pilotfolge von The Boys.
Ja, gut, aber ich meine, also rein filmisch betrachtet ist 10 Cloverfield Lane und dann geht's los mit Predator.
Ja, und er hat noch die Pilotfolge, das ist noch wieder ein anderes Thema, das habe ich auch nicht gesehen, von Lost Symbol gemacht, die Dan Brown-Serie, die nicht so gut ankam. Aber er hat The Boys ja auch.
Und er hat einen sehr coolen Portal-Fanfilm gemacht, den man auf YouTube gucken kann, der sehr cool ist.
Der ist auch wirklich cool, genau.
Also für einen Fanfilm vor allen Dingen so, ne? Der war ja auch super low budget gedreht hat, aber das war ja damals so das Ding, was die Leute auf ihn hat aufmerksam werden lassen. Ja. Ne, so,
und dann Cloverfield Lane ist bis auf das Ende auch recht geil. Und das Ende wurde ihm halt reingedrückt.
Genau.
Ja.
Aber ich meine, 10 Cloverfield Lane könnte ja vielleicht auch mal wieder sowas sein, in diese Richtung zu gehen. Also sowas Kammerspielartiges, Dialoggetriebenes.
Genau, da muss man immer schauen, dass man sich mit einem Franchise nicht zu sehr verrennt. Und da
muss man ein bisschen entschlacken.
Macht 10 Cloverfield Lane mit Deck und Thea. Im Raumschiff.
Genau, auch eine gute Idee. Nee, also er hat ja wirklich gezeigt, was in diesem Franchise möglich ist und hat das sehr schön erweitert. Also wenn dann so, aber irgendwann muss man auch den Absprung dann wieder schaffen, um wieder eigene Sachen zu machen.
Sonst machst du irgendwann nur noch Avatar.
Ja. Gut, das hat er sich auch selber ausgesucht, ja.
Ja, aber wie krass wäre das, wenn James Cameron einfach nochmal was anderes machen würde.
Ja, er hat ja auch so ein paar Sachen.
Jetzt nicht dieses, wie ist es, Ghosts of Hiroshima, oder wie es heißt?
Er hat schon mehrere Sachen so angeteased, aber...
Dann soll er das machen.
Aber da bin ich vollkommen bei. Vor allem, ich denke mir so, ey, du hast doch wahrscheinlich alles schon fertig geschrieben, gib das doch einfach an irgendeinen anderen Regisseur ab und mach halt, weil, ich meine, du bist der Typ, der uns Terminator und Aliens und
Titanic
und Abyss
und keine Ahnung True was Lies gegeben hat. Ja, und jetzt kriege ich die ganze Zeit nur diese blauen Schlümpfe. Und sorry für alle, die das mögen. Ich kann damit einfach echt nichts machen. Ich mag den ersten.
Irgendwann gucke ich auch mal Avatar 2.
Ach, du hast ihn noch nicht mal gesehen? Du bist ja ein Lümmel.
Sorry.
Ja. Naja,
vom Redakteur Markus Trutt.
Ja, unmöglich.
Ja, aber ich
Avatar kenne ich nicht.
Nee, aber das ist wirklich sowas, das gucken halt dann alle bei uns, deswegen muss ich es auch für die Arbeit nicht mehr gucken. Der erste war halt schon Bombast, das sah natürlich irgendwie geil aus, außer dass ich persönlich das Design einfach nicht mag von diesen Viechern, aber visuell natürlich top. Aber diese Welt hat mich halt da.
Und der Papyrus-Fond.
Papyrus.
Papyrus. Noch einer der besten.
Ich habe den neulich erst wieder angeschaut.
Ja, wusstest du, das ist eine Fortsetzung?
Ja. Richtig cool. Also Papyrus, SNL-Sketch mit Ryan Gosling.
Ja.
Top.
Unbedingt mal. Ja,
beide Teile.
Gut. Ich glaube, damit sind wir durch.
Haben wir auch
alle nochmal in die Kamera.
Unsere berühmten Abschweifer waren jetzt auch drin. Fun Facts hatten wir auch. Alles abgehakt auf der Checklist. Alles.
Und wir haben sogar schon gesagt, was wir nächste Woche machen.
Ja,
stimmt. Den laufenden Mann.
Mit
Glenn Powell.
Und der gute Markus hat Interview mit Glenn Powell.
Am Freitag.
Kann dann sogar richtig
Markus,
was erzählen.
Er kann euch dann wieder hier Fun Facts noch und nöcher liefern.
Ja, aber wenn ihr Fragen an Glenn Powell habt, nee, ihr nicht mehr, glaube ich, Freitag schon, aber wenn ihr beide noch was von Glenn Powell wissen wollt, dann sagt
Wie
Bescheid.
Hat er es hingekriegt,
so hot
zu sein? Ja. Wie war es mit Sydney Sweeney?
Mhm. Ja, das ist natürlich meine erste Eisbrecherfrage.
Frag mal, ob die zusammen sind.
Ja. Mach ich. Aber es steht schon.
Die wichtigen Filmfragen.
Ich habe mir eine Frage bisher notiert und das ist sie.
Kann er uns die Nummer von Sydney Sweeney geben?
Das ist die zweite Frage.
Sehr gut.
Die,
wie eng war die Zusammenarbeit mit Stephen King?
Ja.
Ach so, jetzt sind wir wieder bei richtig.
Ja, jetzt sind wir wieder. Ich dachte jetzt, wo ist der Gag?
Ja, da gibt's keinen.
Nein, die Zusammenarbeit mit Sidney Smith.
Das Witzige ist auch, und das ist kein Spoiler, in Credits wird er tatsächlich auch als based on a novel by Stephen King aufgelistet bei Running Man. Obwohl er eigentlich der als das als Richard Bachman.
Ja, aber das hat er ja schon lange. Also die Bücher werden ja mittlerweile auch mehr als Stephen King Bücher wieder vermarktet.
Wobei da steht halt immer und das steht Stephen dann King als.
Ja, genau.
Genau, inzwischen.
Ja,
ne, ja.
Aber
er hätte ja sein können, dass das irgendwie rechtlich nicht geht, aber offenbar ist das kein Problem.
Das ist alles Stephen King.
Ach, das ist alles.
Und das ist ja auch Stephen King.
Ja,
davon mal ganz abgesehen, klar. Aber
also denke ich mal.
Ja. Beim alten Film steht es auf jeden Fall nicht da.
Nee.
Ja, gut, der alte Film hat aber auch nicht mehr viel mit Stephen King zu tun.
Und ich weiß auch nicht, ob es bei dem alten Film auch schon revealed wurde, dass Stephen King Richard.
Gute Frage.
Doch, ich glaube ja. Also das ist relativ zügig dann, glaube ich, auch rausgekommen. Ja, aber das,
Das ist nächste Woche.
So, Pascal. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Für dein YouTube-Debüt. Nicht dein Debüt. Du warst ja schon mal hier auf YouTube.
Ja, das richtige Video, Debüt.
Genau, das Videopodcast.
Du warst noch nie auf YouTube?
Ich war einmal bei Moviepilot auf YouTube tatsächlich.
Was hast du da gemacht?
Crazy. Mit Gamer Girls über Bea gesprochen. Mit Bea über Gamer Girls gesprochen.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Stimmt, gut. Bei Moviepilot war ich auch mal. Da habe ich mal über Scrubs gesprochen.
Crazy.
Verrückt.
Mit Sebastian. Wir waren schon mit überall
dem?
Mal. Stimmt,
mit
haben wir Ranking gemacht.
Haben wir Ranking gemacht.
Habe ich natürlich gesehen.
Hast du natürlich gesehen, aber du bist ja nicht auf YouTube. Deswegen kannst du ja sowas auch nicht sehen.
Ja, stimmt. Wenn man selber nicht das stattfindet, kann man sich das nicht angucken. So ist das, glaube ich.
Das ist das große Problem. Ja.
Scheiße. Aber jetzt kann ich. Oh, da öffnet sich eine ganz neue Welt.
Crazy. Und danke an euch da draußen, die ihr das hört, schaut demnächst. Vielen Dank. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und wenn ihr mögt, schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de. Schreibt in die Kommentare. Wo auch immer ihr uns etwas mitteilen wollt, tut es halt einfach. Wir sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.